Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Claudine Strehl. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass du nochmal im Podcast bist. Du warst schon mal einmal hier zu Gast, auch mit dem gleichen Thema, und zwar zum Thema UV-Strahlung. Und haben wir gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, das Thema ist nicht weniger wichtig geworden in den letzten Jahren. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir dieses Thema auch jetzt nochmal zu einem Thema machen. Und zwar mit ein bisschen nochmal andere Perspektive drauf. Aber da schauen wir dann gleich einmal gemeinsam drauf. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist im Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Bereichsleiterin für den Bereich Strahlung und damit sehr, sehr drin im Thema UV-Strahlung und nicht nur da, sondern eben generell Strahlung und kannst uns da eine ganze Menge nochmal mitgeben. Also schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist, ein weiteres Mal.
Ja, ich freue mich auch. Mir macht das auch jedes Mal wieder Spaß.
Wir sind gerade im Vorgespräch und da haben wir nochmal geschaut, dass wir den Punkt, die erste Frage, über die wir jetzt sprechen wollen, nochmal mit ergänzen. Du warst nämlich in der vergangenen Woche oder zumindest vor kurzem auf einem weltweiten Kongress, wo es genau um dieses Thema ging. Und da hattest du die Chance, auch nochmal zu sehen und mitzuerleben, wie machen das eigentlich andere Länder und wie stehen wir auch so im internationalen Vergleich da. Gib uns doch mal einen Einblick, wie machen es die anderen und wo stehen wir als oder mit Deutschland?
Ja, also im Hinblick darauf, wie machen wir es denn in Bezug auf den UV-Schutz ist so, dass das Land, wo man sich sehr orientieren kann, eigentlich Australien. Also Australien ist dafür bekannt, einen sehr hohen UV-Index eigentlich das ganze Jahr hinweg zu haben und dementsprechend auch schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten große Probleme damit zu haben, sehr hohe Hautkrebs-Inzidenzen, also Zahlen an Hautkrebserkrankungen zu haben. Und demnach ist für die Betroffenen oder insbesondere die sich dann damit beschäftigen, wichtig gewesen, sehr, sehr viel in Hinblick auf die Prävention zu investieren. Das heißt, ich meine, das ist ja auch eigentlich bekannt. Hautkrebs ist eigentlich sehr gut vermeidbar, indem man sich an unterschiedlichen Schutzmaßnahmen bedient. Und das ist dann in Australien sehr, sehr extrem beworben worden. Also es gab auch immer wieder verschiedene Kampagnen. Also ich denke, vielleicht kennt man die auch, diese Slip, Slop, Slap-Kampagnen, wo man dann eben darauf hingewiesen wurde, wie man sich denn verhalten soll. Also keiner direkten Sonne aussetzen und Schutzmaßnahmen verwenden, also beispielsweise Kleidung, Hüte, Sonnenschutzmitteln und das ist dann so ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein. Also wie gesagt, diese Kampagnen sind auch über mehrere Jahrzehnte gelaufen. So, das heißt, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Und da sieht man jetzt nach diesen vielen Jahren an sehr intensiven Präventionsbemühungen, sieht man eben mittlerweile auch, dass die Hautkrebszahlen schon auch zurückgehen. Also das heißt, das hat dann entsprechend auch seine Wirkung getan. Und wie gesagt, das ist so das Land, wo man sich als sehr leuchtendes Beispiel dran orientieren kann, weil man eben sieht, was in welche Richtung das gehen kann, wenn man da wirklich sehr intensiv tätig ist. Aber das heißt natürlich auch, dass das für uns noch viel Arbeit bedeutet. Und ein großer Unterschied ist natürlich, dass bei uns diese Thematik in der Bevölkerung nicht ganz so präsent ist, wie es damals in Australien war. Also ich hatte genau eben im Vorgespräch hatte ich schon gesagt, dass man so grob immer diese Richtwerte hört, dass 2/3 aller Australier mindestens einmal in ihrem Leben Hautkrebsdiagnose erhalten werden. Und das ist natürlich schon eine sehr erschreckende Zahl. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass man selber davon sehr schnell betroffen sein kann, dann wäre, glaube ich, auch bei uns das Thema Prävention nicht so ein hartes Brot, sage ich jetzt mal. Und von daher, dahingehend haben wir noch viel zu tun. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere auch zu anderen europäischen Ländern, sind wir auch schon recht gut, insbesondere auch mit unserer Berufskrankheit, die wir im Hinblick auf den hellen Hautkrebs haben. Also da sind tatsächlich so die Bemühungen der anderen europäischen Länder gehen auch dahin, auch so eine Möglichkeit zu haben, also quasi Hautkrebs als Berufskrankheit anerkennen zu lassen. Aber auch das ist ein harter Weg. Das war hier in Deutschland ja auch nicht anders. Aber wie gesagt, da sind wir schon ganz gut. Aber im Hinblick auf die Prävention haben wir noch sehr viel zu tun, dass das dann in der Bevölkerung wirklich so in Fleisch und Blut übergeht.
Ja, und du hast gesagt, in Australien ist das ganz anders, was eben auch die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen angeht. Ne? Wir haben im letzten Podcast auch über die Rangfolge der Schutzmaßnahmen gesprochen, ne, dass immer als erstes auch Kleidung zu wählen ist, ne, und wenn man dann alle oder eben auch der Sonnenschutz von außen, ne, sich da im Schatten auch aufzuhalten und eben mal hinten heraus natürlich auch das Thema Sonnencreme und dann kommt. Und du hast aber vorhin auch schon nochmal gesagt, dass die Akzeptanz für die Anwendung von Sonnenschutzmaßnahmen eine ganz andere ist, ne, wenn man so durch die Straßen und so geht, ne?
Ja. Genau, also das ist für die Leute da eine Selbstverständlichkeit und auch für die Arbeitgeber, was ja eben so ein ganz großer Punkt ist im Hinblick auf die berufliche Prävention, dass natürlich der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber mitspielen müssen. Das heißt, die müssen sich einmal dieser Gefahr bewusst sein und dass dieser Gefährdung auch ein entsprechendes Gewicht geben. Das heißt, sagen, ja, das ist für uns relevant und wir kümmern uns darum und den Leuten dann entsprechend etwas anbieten. Das ist schon mal eine Hürde und auch das ist, glaube ich, in Australien anders, weil da, wie gesagt, dieses Bewusstsein, wir haben ein Problem und wir müssen etwas dagegen machen, diese Frage stellt sich überhaupt nicht mehr. Und das ist beispielsweise bei uns in Deutschland ganz anders, wenn man dann in manchen Branchen hört, ja, wir haben ganz andere Probleme. Deswegen, was wollen wir mit UV-Schutz? Wir haben ganz andere Probleme und die sind viel drängender. Deswegen können wir uns jetzt um UV-Schutz gar nicht kümmern, so in der Art. Und das ist natürlich, das finde ich schwierig, weil das sehr, sehr kurz gedacht ist, alles in allem. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das ist die eine Hürde, die man nehmen muss. Also das heißt, die Arbeitgeber, die das entsprechend transportieren und unterstützen. Und wie gesagt, die Bevölkerung, für die dieses sich schützen zu müssen, schon auch einen anderen Stellenwert hat. Das heißt, der Arbeitgeber bietet das an und die Leute hinterfragen das gar nicht. Das heißt, die nutzen das dann auch entsprechend, weil auch klar ist, dass sie es nutzen müssen. Und das haben wir jetzt auch bei uns in Deutschland insbesondere erleben wir da häufig anders. Also das heißt, es gibt zwar Schutzmaßnahmen und selbst wenn die angeboten werden, sagen die Leute dann, nee, ich will das aber nicht, weil beispielsweise, nee, das lange Kleidung ist mir zu warm im Sommer, mit einem langärmeligen Oberteil auf der Baustelle tätig zu sein. Und wie gesagt, da denke ich mir, in Australien ist es nicht kälter als bei uns, sondern eher umgekehrt. Also ich war letzte Woche da und das ist ja bei denen gerade mal Anfang des Frühlings. Und das heißt, da hat man jetzt schon Temperaturen um die 25 Grad gehabt. Mhm. Also deswegen dann zu sagen, bei uns ist es aber so warm, deswegen können wir das nicht tragen. Und die tragen das aber schon ganz selbstverständlich bei solchen Temperaturen. Das ist dann halt auch, da, dahingehend ist halt, muss definitiv irgendwie ein Umdenken stattfinden. Und das ist es eben. Ich denke, da haben Jahre, Jahrzehnte der Präventionsbemühungen haben dann schon entsprechend ihre Wirkung gezeigt.
Was würdest du sagen, warum ist das bei uns so, Bezug jetzt auf die UV-Strahlung?
Weil das bei uns bisher kein so großartiges Thema war, würde ich sagen. Mhm. Also das ist ja jetzt auch erst so in den letzten, beziehungsweise ja, ein Thema war es eigentlich schon immer. Das sieht man ja eben auch daran, dass auch bei uns die Hautkrebserkrankungszahlen steigen, eigentlich konstant. Es ist jetzt natürlich nicht in so einem drängenden Umfang, wie es in Australien beispielsweise ist. Also da ist es schon extrem von den Zahlen. Mhm. Aber man kann es bei uns auch nicht von der Hand weisen. Und wir kommen ja nachher noch mal kurz zu dem Thema Klimawandel. Aber durch den Klimawandel wird sich da bei uns definitiv auch was ändern. Das heißt, das, was wir jetzt an Präventionsbemühungen haben, das wird uns am Ende dann zugutekommen. Und ja, wie gesagt, ich denke, für die Leute ist es so, denen ist dieses Thema, das ist für viele ja neu, in dem Sinne, dass sie gar nicht genau wissen, was heißt das überhaupt. Und wir haben auch immer wieder dieses Thema mit dem UV-Index, der einem eigentlich ja ein gutes Maß ist, um dann zu sich auch zu informieren darüber, wie hoch denn die Belastung, die aktuelle Belastung überhaupt ist. Das kennen viele Leute gar nicht. Also das heißt, wir haben einfach zu wenig, offensichtlich noch viel zu wenig Werbung für dieses Thema gemacht und viel zu wenig Aufklärung im Grunde.
Ja, und dann ist es ja auch so, wie du eben aus dem Beispiel Australien genannt hast, hier ist es eben auch noch nicht oder Gott sei Dank nicht so, dass jetzt jeder Dritte im Laufe seines Lebens, also wenn ich mir dann meine Familie vorstelle oder Freunde vorstelle und ich kann durchzählen, wer hier alles irgendwie an Hautkrebs erkranken wird, so krass ist es dann ja auch nicht. Und dementsprechend ist es immer auch so ein bisschen weiter weg, denke ich mal, ne?
Eben, das ist es ja, ne? Das ist halt, das ist hier nicht so drängend, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man eben dadurch, dass es halt, also da muss man ja eben auch unterscheiden. Also bei uns ist ja eben sehr drängend auch der helle Hautkrebs jetzt im Bereich der beruflichen Erkrankungen und der tritt natürlich erst eher im Verlauf des Lebens auf, nach Jahrzehnten in der Regel der Exposition. In Australien ist es dagegen so, dass das eher der schwarze Hautkrebs ist, der da sehr problematisch ist und auch sehr häufig vorkommt. Und der ist deutlich aggressiver auch in seiner Ausprägung. Das heißt, wenn man natürlich so eine Diagnose bekommt, dann führt das schon dazu, dass man dann einer ausgiebigen Behandlung bedarf, während das bei dem hellen Hautkrebs meistens indem man das dann entfernt, getan ist oder auch weiter behandelt. Wobei auch da ist es so, wenn man dann einmal erkrankt ist, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man dann immer wieder neue Stellen bekommt, an denen man dann einen hellen Hautkrebs hat. Also.
Woher unterscheidet sich das, ob ich weißen oder schwarzen Hautkrebs bekomme?
Das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Das hat in erster Linie was damit zu tun, dass dann ein gewisses Expositionsmuster im Grunde für diese Entstehung verantwortlich ist. Also im Grunde kann man sagen, UV-Strahlung schädigt die Hautzellen in verschiedenster Art und Weise und durch verschiedene Mechanismen. Und dann kann es eben sein, auch je nachdem, in welcher Hautschicht dann die UV-Strahlung wirkt und was das dann für spezifische Konsequenzen hat in der Haut, können sich dann eben diese unterschiedlichen Hautkrebsarten können die dann entstehen. Und beim schwarzen Hautkrebs ist es so, der entsteht ja häufig an Stellen, die nicht direkt sonnenbeschienen sind. Also das ist beispielsweise beim hellen Hautkrebs anders. Okay. Der entsteht tatsächlich dann auf den Sonnenterrassen, wie man so schön sagt, also auf dem Kopf oder auf den Ohren, im Gesicht. Also in den Bereichen, die eben dann stark exponiert waren, oder auf den Armen, auf den Händen, wenn man sich jetzt so überlegt, wo man beruflich eben sehr, sehr stark belastet ist. Und beim schwarzen Hautkrebs ist das so, dass der eher eben an Stellen entsteht, die nicht direkt der Sonne ausgesetzt waren. Und für die Entstehung stehen tatsächlich noch ganz viele andere Faktoren irgendwie in diesem Zusammenhang mit der Entstehung. Also das heißt beispielsweise auch genetische Disposition beispielsweise oder ja, ich will es jetzt gar nicht alles noch aufzählen. Ich denke mal, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber das ist eben, und das ist eben der Punkt, dass man sagt, naja, also schwarzer Hautkrebs, der entsteht eher wahrscheinlich durch eine in der Freizeit entstandene Exposition. Da spielt auch häufig dieses Thema Sonnenbrand, also wie viele Sonnenbrände hat man in seinem Leben schon gehabt, beispielsweise. Das spielt eine Rolle. Und da sagt man, das sind sogenannte intermittierende Expositionen. Also das heißt immer wieder kurze, sehr starke Expositionen, die dann irgendwie dazu führen, dass die Haut geschädigt wird. Und bei dem hellen Hautkrebs, also insbesondere bei Plattenepithelkarzinomen, die eben auch in der BK5103 berücksichtigt werden, da sind das eben diese kumulative Exposition nennt man das. Das heißt, ich sammle im Verlauf meines Lebens immer mehr auf und irgendwann ist das Konto voll und dann kann die Erkrankung entstehen.
Okay, so, verstehe.
So ganz grob.
Okay.
Das mal dargestellt.
Verstehe. Wir haben ja jetzt Herbst und jetzt haben wir, natürlich ist das jetzt ein bisschen andere Jahreszeit für das Thema UV als jetzt Sommer, Frühling oder Winter. Also jede Jahreszeit hat da sicherlich auch nochmal eine andere Exposition dann für die Menschen oder Mitarbeiter. Vielleicht kannst du mal ganz kurz was zum Thema Jahreszeiten sagen. Ja, der Sommer ist jetzt fast vorbei, aber...
Genau, also der Sommer ist jetzt fast vorbei oder ist vorbei. Wenn ich heute aus dem Fenster gucke, sieht das für mich schon sehr nach Sommer ist vorbei aus. Aber genau, also das heißt, unsere Haut hat jetzt tatsächlich erstmal eine kleine Pause, würde ich sagen. Mhm. Das wäre jetzt meine Prognose. Was aber dann wiederum schwierig wird, ist, wenn es gegen Frühling geht. Und da reden wir jetzt nicht von April, Mai, sondern reden tatsächlich schon von Tagen im März, wo ich mich erinnere, dass wir in den letzten Jahren immer wieder auch schon sehr früh im Jahr Tage hatten, die sehr sonnig, sehr warm waren. Und das ist natürlich was, wo man dann nach dem Winter, nach diesem kalten und vielleicht auch trüben Winter dann einfach sich schön in die Sonne setzt und das sehr intensiv genießt, aber in der Regel ohne Sonnenschutz. Also da würde ich jetzt mal, ich würde jetzt keine Schätzungen abgeben, aber ich denke schon, dass der Großteil der Leute, die dann eben sich im Frühling raussetzt, der Großteil der Leute sich eben nicht schützt, weil man dann denkt, naja, das ist ja März, die Sonne ist noch nicht so intensiv, aber da vertut man sich ganz schnell, weil das tatsächlich so sein kann, dass auch zu den Zeiten schon die Sonne so intensiv ist, dass man theoretisch einen UV-Schutz bräuchte. Und auch das ist wieder das Thema UV-Index, der einem dahingehend eine gute Hilfestellung sein kann. Das heißt, wenn man an solchen Tagen eben im frühen Frühjahr sich raussetzt, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man vorher mal beispielsweise in manchen Wetter-Apps gibt es das oder über das Bundesamt für Strahlenschutz beispielsweise oder den Deutschen Wetterdienst sich mal anguckt, wie ist denn heute der UV-Index und kann ich jetzt tatsächlich mich ohne Sonnenschutz draußen hinsetzen oder wäre es vielleicht besser, mich doch zu schützen? Und ich denke, das sollte man tatsächlich bedenken, weil gerade nach dem Winter, die Haut ist völlig jungfräulich, blass, also ohne überhaupt jeglichen Eigenschutz. Und da kann man sich sehr, sehr schnell dann vertun.
Ja, und dann ist man, weil es ist ja noch nicht so warm, ne?
Genau.
Und die Sonne knallt noch nicht so von oben, ne? Und da würde ich jetzt lügen, wenn mir das nicht auch schon passiert ist.
Ja, das ist völlig menschlich, denke ich. Ja. Und das ist auch eben das ist ein Punkt, wo man sagen muss, die Temperatur hat nichts mit der mit der Intensität der UV-Strahlung zu tun. Mhm. Also natürlich ist es so, dass natürlich ja im Sommer, wenn es heiß ist, ist in der Regel auch die UV-Strahlung sehr hoch, einfach weil die Sonne eben entsprechend senkrechter steht oder der Winkel der Sonneneinstrahlung ist dann nicht so groß. Deswegen kommt dann auch mehr bei uns auf der Erde an. Aber wie gesagt, bereits im Frühjahr, und das ist eben, wenn man denkt, es ist nicht warm, dann kann es trotzdem sein, dass der UV-Index hoch ist. Und was man tatsächlich, das ist auch schon mal ein bisschen Vorgriff auf das Thema mit dem Klimawandel, aber was wir tatsächlich immer mehr beobachten, sind sogenannte Mini-Ozonlöcher. Und das heißt, da hat man dann Bereiche, teilweise ganz, ja, sehr lokal sind das Bereiche, wo dann die Ozonschicht etwas dünner ist, als sie es sonst wäre. Dadurch, dass dann beispielsweise durch bestimmte Luftverwirbelungen ozonarme Luft dann in diese Bereiche transportiert wird. Und das heißt, die Ozonschicht ist sehr dünn und dafür kommt dann sehr viel UV-Strahlung bei uns auf dem Erdboden an. Weil die Ozonschicht ist eben ja hauptverantwortlich dafür, die UV-Strahlung zu filtern und dementsprechend hat sie auch einen Einfluss darauf, wie viel UV-Strahlung auf der Erde ankommt. Also wie gesagt, je dünner die Ozonschicht, desto mehr kommt bei uns an. Und das ist natürlich so, was sieht man nicht. Man sieht nicht, wie dick die Ozonschicht ist. Und es war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann in diesem, es ist noch gar nicht so lange her, da müsste man dann auch mal interessehalber die Seiten des Bundesamtes für Strahlenschutz sich mal angucken oder auch, das, ich denke, beim Deutschen Wetterdienst findet man das auch. Und zwar gibt es dann da Warnungen. Also das heißt, da steht dann in den und den Tagen wird ein Mini-Ozon oder das nennt sich dann Low-Ozone-Event, wird dann erwartet. Bitte schützen Sie sich besonders gut. Das ist nämlich, das kann, wie gesagt, sehr tückisch sein.
Okay, verstehe. Aber dafür muss man sich natürlich auch informieren, ne? Um das dann am Ende des Tages auch irgendwie zu wissen. Ne?
Genau, dafür muss man sich informieren und um sich informieren zu können, muss man erstmal wissen, dass man sich über irgendetwas informieren soll. Also.
Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Ja, da verstehe. Was gibt es denn so grundsätzlich, wir haben ja jetzt, ist jetzt glaube ich anderthalb Jahre her, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben, was gibt es denn auch Neues aus dem Bereich der Forschung, in dem ihr da unterwegs seid zum Thema auch UV-Strahlung?
Ja, da gibt es zum einen haben wir unser Projekt, das sich damit befasst hat, die berufliche UV-Exposition zu messen. Und quasi als unter anderem auch für die Prävention zur Verfügung zu stellen, hatten wir noch erweitert mit einem Projekt, wo es darum ging, die private UV-Exposition ebenfalls messtechnisch zu ermitteln. Also das heißt mit Dosimetern, so wie wir es auch bei der beruflichen UV-Exposition gemacht haben, mit so kleinen Messgeräten, das einfach mal zu messen für verschiedene Freizeitaktivitäten, um dann auch zu wissen, ja, wo liegen wir denn da ungefähr, in welchem Zahlenwert. Und das heißt, das sind dann auch alles zusammengenommen wichtige Mittel, die wir dann weiter für die Prävention nutzen können. Mhm. Aber beispielsweise auch für das BK-Verfahren. Also das heißt, da baut man ja im Moment auch auf Zahlen auf, die man dann verwendet, um auszurechnen, ob eine Person denn ausreichend UV-Exposition aufgesammelt hat, um eine Berufskrankheit begründen zu können. Und genau, diese Zahlen möchten wir eben aktualisieren durch das, was wir in unseren Messungen erhalten haben. Das ist das eine, aber wir sind auch sehr aktiv, insbesondere momentan im Hinblick auf Schutzmaßnahmen. Also das ist genau das auch das Thema, was wir eben vorhin hatten, dass es bei uns in Deutschland insbesondere schwierig ist, im Hinblick auf die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen, ganz speziell die persönlichen Schutzmaßnahmen, also das heißt lange Kleidung, Kopfbedeckung und Nutzung von Sonnenschutzmitteln, das ist sehr schwierig, das an den Mann und an die Frau zu bringen. Und da wird jetzt halt in verschiedenen Projekten ergründet, woran liegt das denn und wie kann man dem Ganzen entgegenwirken, um das da halt auch nochmal einen deutlichen Schritt voranzumachen. Und in Hinblick auf, das ist auch schon wieder mit Blick auf den Klimawandel, möchten wir gerne das Messprojekt zur beruflichen UV-Exposition ausweiten auf mit dem Schwerpunkt Klima oder wie entwickelt sich das so in den nächsten Jahren und wie wirkt sich das tatsächlich auf uns und auf natürlich erstmal auf die beruflichen UV-Expositionen aus. Aber das ist natürlich, muss man auch sagen, also Klima ist ja nichts, was man jetzt innerhalb eines Jahres machen kann. Also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir da über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte auch, immer wieder fortwährend messen, um dann so eine Messreihe entwickeln zu können.
Ich würde gerne noch mal einmal auf den Punkt Sonnenschutz bzw. Schutzmaßnahmen. Gibt es da schon was, wo jetzt vielleicht auch an Ergebnissen, wie man Sonnenschutzmaßnahmen, und ich nehme mal an, das gilt für viele Maßnahmen, oder auch Sonnenschutzmittel Menschen schmackhaft machen kann? Oder seid ihr da noch dran?
Also in erster Linie ist es wichtig, und das ist wirklich ganz allgemein, denke ich mal, formuliert, in erster Linie ist es wichtig, die Leute an Entscheidungen zu beteiligen. Das heißt, nicht einfach irgendwas aussuchen, und dann den Leuten vor die Nase setzen und sagen, so, das musst du jetzt nehmen, weil das funktioniert in der Regel nicht so gut. Oder das kann funktionieren, es kann aber auch ordentlich nach hinten losgehen. Also ich habe jetzt auch schon gelernt, dass da auch die verschiedenen Branchen unterschiedlich sind. Es gibt, so ähnlich wie das in Australien ist, es gibt manche Branchen, die sagen dann, ja, okay, das, was du mir gibst, das nehme ich jetzt. Die sind einfach damit zufrieden und hinterfragen das gar nicht mehr. Aber es gibt auch andere Branchen, die sind da sehr, sehr kritisch und da zählen beispielsweise, und das ist, denke ich, auch etwas, was jetzt eher neu ist, da zählen beispielsweise auch Nachhaltigkeitskriterien eine große Rolle. Also das heißt, es wird nicht nur gefragt, schützt mich das, sondern es wird auch gefragt, wo ist das denn und wie ist das denn produziert und aus was ist das denn gemacht beispielsweise. Und das ist, denke ich mal, auch ein Faktor, der jetzt bei uns tatsächlich im Moment noch sehr am Rande betrachtet wird, weil dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist einfach ein Riesen, ein Riesenthema und ein Riesenfass, was man da aufmacht, was wir im Moment noch gar nicht so abdecken können. Aber ich denke, jetzt in der nahen Zukunft wird man eben all diese Aspekte auch berücksichtigen müssen und kann eben nicht mehr sagen, oder man wird einen Kompromiss finden müssen. Aber ja, das ist eher schon so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Und wir haben natürlich jetzt ganz, ganz aktuell eins unserer Projekte, was sich damit befasst, Sonnenschutzmittel zu prüfen im Hinblick auf anwendungsbezogene Kriterien. Das heißt, wenn ich das im beruflichen Bereich nutze, was erwarte ich da von einem Produkt oder was muss es für mich erfüllen, damit ich es gerne nutze? Also es ist eher, im Moment geht das die Tendenz eher so dahin, dass wir ja eben versuchen, auch Sachen dahingehend zu entwickeln, dass die denn bei den Leuten gut ankommen. Aber da gibt es, wie gesagt, da gibt es noch kein Patentrezept leider. Das wird, glaube ich, wird man nach und nach eben ergründen müssen. Und wie gesagt, das wird auch, glaube ich, branchenspezifisch nochmal Unterschiede geben. Also das heißt, was für die einen gut ist, muss noch lange für die anderen nicht gut sein.
Ja, okay. Ja, vielleicht können wir dann einmal auf den Punkt auch Klimawandel schauen. Also UV-Exposition im Kontext Klimawandel. Vielleicht kannst du hast ja jetzt überall schon mal so ein bisschen was reingegeben, was da eben auch auf uns zukommt. Vielleicht kannst du es noch mal einmal so rundum zusammengefasst beleuchten.
Genau, also ja, UV-Strahlung und Klimawandel, ich denke auch, das ist für manche oder für viele hoffentlich kein Geheimnis mehr oder zumindest für diejenigen, die sich mit diesem Thema befassen, dass eben zu erwarten ist, dass durch verschiedene, und das sind wirklich sehr viele verschiedene klimawandelbedingte Faktoren, die darauf auch Einfluss haben, beispielsweise erwartet man geringere Bewölkung grundsätzlich jetzt so bei uns. Also man muss ja auch immer sagen, das ist lokal, wie sich der Klimawandel auswirkt. Das ist lokal sehr unterschiedlich. Das heißt, wir betrachten jetzt nur das, was für uns eben in Deutschland prognostiziert wird, damit wir eben für uns das entsprechende Handeln schon mal planen können. Und wie gesagt, für uns sind dann solche Punkte wie weniger Bewölkung, aber auch mehr Sonnenstunden, also die Sonnenscheindauer steigt schon seit, auch schon seit Jahren und Jahrzehnten deutlich an. Und dann beispielsweise auch sowas wie diese Mini-Ozonlöcher, wovon ich schon gesprochen habe. Also das heißt, auch das wird immer häufiger vorkommen. Und das alles führt dann dazu mit Schwerpunkt UV-Strahlung, dass eben prognostiziert wird, dass die UV-Bestrahlungsstärke bei uns steigen wird und auch deutlich steigen wird. Und das wird dann eben auch damit verbunden sein, dass man dann entsprechend die Hautkrebs Zahlen nochmal einen Schwung nach oben bekommen werden. Das wird sich natürlich jetzt auch nicht von heute auf morgen auswirken, weil ja, es dauert ja eben, kann Jahrzehnte dauern, bis sich das dann irgendwann mal auswirkt, auf die Gesundheit tatsächlich, eine hohe UV-Exposition, aber die Tendenz ist eben steigend und nicht sinkend bei uns. Und das macht dieses ganze Thema eben einfach noch drängender. Also das heißt, wir wissen, wir haben eigentlich jetzt schon ein Problem damit, die Leute zu schützen, und das Problem wird aber noch schlimmer. Und ja, jetzt denkt man sich, okay, jetzt müssen wir nochmal richtig loslegen mit unseren Bemühungen. Also das ist ja, das ist so ganz grob einmal dargestellt, was uns dahingehend erwartet. Und natürlich auch, muss man ja auch sagen, also mit der Sonnenscheindauer beispielsweise, dadurch, dass wir mehr Sonnenstunden haben, wird sich, da spielen dann auch solche Verhaltensänderungen eine Rolle, weil dadurch, dass sich die Sonne mehr scheint, halten sich die Menschen vielleicht auch mehr draußen auf. Kommt aber eben auch darauf an, wie sich gleichzeitig die Temperaturen entwickeln. Weil beispielsweise, wenn es sehr heiß ist, dann will ich eigentlich gar nicht draußen sein. Also dann versuche ich eher, das zu vermeiden, in der direkten Sonne mich aufzuhalten. Das ist natürlich im beruflichen Bereich auch eher schwierig umzusetzen. Aber ich denke, auch dahingehend werden gerade die Arbeitgeber noch mehr sensibilisiert, weil es eben auch darauf, ja, das wird eben darauf auch dazu führen, dass die, dass es eben nicht mehr so sein kann, dass die Leute im Hochsommer über die Mittagszeit draußen sind, sondern dass man sich dafür eben auch Konzepte überlegen muss. Und das heißt, diese ganzen Faktoren, also worauf hat der Klimawandel denn alles Einfluss? Insbesondere Hitze und UV-Strahlung, die spielen sehr, sehr eng zusammen. Und das ist auch das ist eigentlich neu, weil man bisher hat man diese Themen immer so ein bisschen, ja, jeder hat da so für sich seins gemacht und seine Empfehlungen rausgegeben. Und das wird, auch das wird, glaube ich, so nicht mehr funktionieren. Mhm. Also da muss man auch diese Sachen zusammendenken in Zukunft.
Okay, verstehe. Ja, sehr, sehr schön. Das war richtig gut und viele neue Informationen mit dabei.
Ja, das freut mich.
Total. Und ich fand jetzt auch, hatten wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, auch den Blick nochmal auch auf andere Länder zu machen. Ne? Finde ich eben auch sehr, sehr wichtig, um zu sehen, Mensch, wir haben da auch noch, es geht noch was. Ne? Auch mit dem Fokus, den du jetzt so zum Ende nochmal mit reingebracht hast. Es wird jetzt auch nicht besser, so grundsätzlich per se und leichter, sondern es wird eben doch nochmal eher auch herausfordernd. Deshalb lasst uns gemeinsam schauen, jeder für sich, ne? Aber natürlich dann auch die Arbeitgeber, die ja die Verantwortung mittragen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Es hat mir wieder viel Freude gemacht. Und weiterhin
immer wieder
auf jeden
Fall.
Sehr, sehr gerne. Und dann weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg beim Forschen und Entwickeln der Themen, die da für uns, glaube ich, in der Zukunft noch sehr, sehr wichtig werden.
Ja, danke.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.